Die heutige Lehre heißt Pfeiler der Weisheit. Wir haben hier eine kleine Grundlage über einen Vers oder Verse in den Sprüchen 30, Kapitel 30, Vers 24 bis 38. Da geht es um die vier Kleinen der Weisheit. Die vier der Weisheit, sie geben uns in besonderem Maße und hohem Maße Weisheit, also überaus. Über alle Maßen könnte man sagen. Diese vier sind klein auf Erden, so heißt es, aber in hohem Maße weise. Die Ameisen, ein Volk nicht stark, dennoch schaffen sie im Sommer ihre Speise. Klippdachse, ein schwaches Volk, dennoch baut es sein Haus in den Felsen. Heuschrecken haben keinen König, dennoch rücken sie vor in geordneten Reihen oder in geordneten Bahnen. Die Spinne wirkt mit ihren Händen und ist in der Könige Schlössern. Bevor wir weiterfahren, möchte ich hier nochmal diese vier Dinge, die geschehen, die getan werden, hervorheben. Wenn wir der Reihe nach die Ameisen, Klipptax, Heuschrecken und die Spinne betrachten, so lehren wir von ihnen, dass erstens schaffen im Sommer, zweitens baut es sein Haus in den Felsen, drittens rücken sie vor in geordneten Reihen und viertens ist in der Könige Schlössern oder in den Schlössern der Könige. Jetzt geht es darum, wie erlangen wir diese Weisheit? Um was geht es? Denn wir haben vorhin schon gehört, dass nicht alles vergeistlicht werden sollte, aber eigentlich alles, was Geist ist, umgewandelt werden sollte in die Praxis. Das ist der Schritt. Das ist die richtige Richtung. Also das heißt, zunächst einmal, das Wort macht dich weise. Wir gehen hier nun Stück für Stück durch, um die ganze Offenbarung, die uns Gott gegeben hat zum heutigen Tage, besser zu verstehen und zu belegen nach dem Wort Gottes. Also das Wort macht dich weise. Diese Weisheit wird dich frei machen und retten. Retten und befreien von deinen Feinden. Der Paulus schreibt in 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 15, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also hier hast du die ganze Auslegung, die Verwurzelung, was das Wort Gottes, was die Schrift in dir tut. Er sagt, weil du die Schrift kennst, die Schrift ist imstande, dich weise zu machen. Zu welchem Zweck denn? Zur Errettung durch den Glauben. Wo findest du den Glauben? Ich sage es nochmal, in Christus Jesus. Wir fahren weiter mit den Sprüchen, Kapitel 9, Vers 1 bis 6. Da gibt es insgesamt 11 verschiedene Eigenschaften und Tätigkeiten. Wir fangen an mit dem Vers 1, der da heißt, die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Also was hat die Weisheit? Ihr Haus gebaut. Da geht es weiter mit, sie hat ihre 7 Säulen ausgehauen. Weiter, sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, ihren Wein gemischt, auch ihren Tisch gedeckt. Sie hat ihre Mägde ausgesandt, lädt ein auf den Höhen der Stadt oder von den höchsten Höhen aus der Stadt, je nach Übersetzung. Wer ist einfältig, er wende sich hierher. Zu den Unverständigen spricht sie, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von meinem Wein, den ich gemischt habe. Also sieh mal, was die Weisheit hier alles tut. Sie hat das Haus gebaut. Sie hat 7 Säulen ausgehauen. Sie hat Schlachtvieh geschlachtet. Sie hat Wein gemischt. Sie hat den Tisch gedeckt. Sie hat Mägde ausgesandt. Sie lädt ein und ruft von den Höhen der Stadt. Sie sagt, wende dich hierher zu mir. Wende dich zu mir. Und sie spricht, kommt, esst. Und dann weiter sagt sie, trinkt von meinem Wein. Also das ist die Weisheit, die spricht zu dir heute. Was sollst du tun? Wende dich hierher, komm und iss und trink von dem Wein, den ich gemischt habe. Da geht es weiter mit dem 12. und 14. Beschrieb und Punkt. Die Wahrheit und Geist schließen an die Weisheit an. Es steht hier geschrieben, lasst ab von der Einfältigkeit und lebt und beschreitet den Weg des Verstandes. Also eine kleine Rückschau in die Vergangenheit und deren Betrachtung ist keine Säule der Weisheit. Sondern es geht hier um ein Vorwärtsgehen. Das siehst du dann später noch, wenn wir das weiter auslegen. Du siehst das Gegenteil zunächst einmal davon, das ist Lots Frau, die wurde bei so einem Rückblick in eine Salzsäule verwandelt. Die hat das Gebot nicht gehalten, als man ihr gesagt hat, schau nicht zurück. Also das war nicht sehr weise, aber sehr salzig. Weiter geht es mit Sprüche Kapitel 9, Vers 9 und 10. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser. Belehre den Gerechten, so wird er an Kenntnis zunehmen. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Also du siehst hier auch, wo die Weisheit gegründet ist, womit sie anfängt. Das heißt auch, du siehst, dass einem Weisen zu helfen ist. Einen Weisen kannst du weiser machen, einen Toren nicht. Der wird nur törichter. Denn der Weise wird an Erkenntnis oder Kenntnis zunehmen. Jetzt schauen wir mal an, wenn die Weisheit sagt, hier, im Vers 1 von Sprüche 9, die Weisheit hat ihr Haus gebaut, steht da geschrieben. Das Wort für Haus ist im Hebräischen Bayit. Das heißt so viel wie ein Haus speziell für die Familie, ein Zuhause. Es heißt so viel wie ein Tempel oder ein Gewebe und so weiter. Also eine Vernetzung, etwas, das zusammenhält. Ich sag's nochmal, das Wort für Haus ist das Haus für Familie, ein Zuhause, Tempel, ein Gewebe, etwas, das zusammenhält. Und es steht hier geschrieben, wie schon gesagt, die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Also ihr Bayit gebaut. Dieses Bayit, das ist der Familienhaushalt. Das ist der Ort, wo das Leben stattfindet, der Ort des Aufenthalts. Es ist der Ort der Versammlung oder auch der Kirche. Es ist ein Ort, wo man sich aufhält, diese Versammlung. Deine Ehe ist ein Ort des Aufenthaltes. Deine biologische Familie ist ein Ort des Aufenthaltes. Das ist dort, wo du dich drin bewegst, dort, wo du dich aufhältst, dort, wo du wandelst. Das heißt mal so viel, dass das nicht irgendwo stattfindet, sondern in den von Gott gelenkten Ordnungen und Bahnen. Jetzt gehen wir und schauen uns die sieben Pfeiler der Weisheit an. Da gibt es eine Mnemonik dafür, da ich die aus dem Englischen transformieren musste, ist Folgendes dabei rausgekommen. Das Ganze ist nicht uninteressant dabei, das heißt, wir haben Pfeiler, dieses Wort Pfeiler. Das hat sieben Buchstaben, also sieben Pfeiler, sieben Buchstaben. P-F-E-I-L-E-R. Also, das erste P ist für Praxis und Vision. Dann kommt das F für flink, schnell, sofort. Wenn du Elektriker bist, dann weißt du, dass es flinke Sicherungen gibt und träge. Eine träge Sicherung kann eventuell einen Brand nicht verhindern, wo die Flinke schon flinks, flupp, ist sie weg. Also die Flinke, die Schnelle. Also dieses F für flink, schnell, sofort. Dann kommt das E von diesem Pfeiler, das ist die ethnische Abstammung. Das heißt eben diese Familie und Gesellschaft, dort wo du herkommst. Dann kommt das I von diesem Pfeiler. Das ist der Innenraum oder auch eine Begrenzung. Etwas, das in etwas drinnen ist, also in einem Innenraum. Dann kommt das L, das kommt von Lus, L-U-S. Das war die Stadt, die sogenannte Bethel-Lösung durch die Salbung von Jakobs. Er hat diese ehemalige Stadt Lus in Bethel verwandelt, also in das Haus Gottes. Dann kommt das E für Entschluss oder Entschlusskraft und R für Rechenschaft. Jetzt hast du diesen Pfeiler. Also ich sage es nochmal, Praxis, Flink, ethnische Abstammung, Innenraum, Lus, Entschluss, Rechenschaft. So, jetzt kommen wir zu der Auslegung. Jetzt wollen wir schauen, was da im Einzelnen drinsteckt. Wir kommen zunächst mal zu dem P, zu diesem Praxis und Vision. Ich lese dazu einigen Bibeltext und gebe Kommentare. Im 2. Mose Kapitel 13, Vers 21 bis 22, da heißt es, und der Herr zog vor ihnen her am Tag, wie denn? In einer Wolkensäule, um sie auf den Weg zu leiten, und in der Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht ziehen konnten. Das heißt, sie konnten Tag und Nacht migrieren, wandern. Am Tag wich nicht die Wolkensäule und in der Nacht nicht die Feuersäule vom Volk. Da lese ich weiter im 2. Mose, Kapitel 33, Vers 9 bis 11. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt trat, so stieg die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte zum Lager zurück, sein Diener aber, Joshua, der Sohn Nuns, ein Jüngling, der wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Denke mal dabei an das Innere des Zeltes. Und das I, das kommt ja dann auch noch. Der Herr redete also mit Mose aus der Wolkensäule und gab ihm Weisungen. In Nehemia 9,12, Kapitel 9, Vers 12, da wird dieser Vers bestätigt. Und in einer Wolkensäule hast du sie geleitet bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Da geht es weiter in Nehemia, Kapitel 9, Vers 19. Verließest du in deinen großen Erbarmungen sie doch nicht in der Wüste? Die Wolkensäule wich nicht von ihnen bei Tag, um sie auf dem Weg zu leiten, noch die Feuersäule bei Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Also du siehst mal hier ganz klar, dass es ein Anliegen Gottes ist, sein Volk zu führen und zu leiten. Die Wolken und die Feuersäule sind Symbole für die Richtung. Sie weisen den Weg. Es kommt die Praxis. Es ist Praxis und Vision sind die Richtungen Gottes auf unserer Pilgerreise mit ihm. Wenn du keine Richtung hast, dann kommst du auch nirgendwo hin. Amen. Zurzeit gibt es nur eine einzige Vision in der apostolischen Praxis, im Zweck und in der Vision des apostolischen Dienstes. Was ist diese Vision, die alles überschattet, die alles andere überschattet? Habe ich heute 3-4 Mal gesagt, heute Morgen schon. Habe es das letzte Mal, ich wiederhole es immer wieder. Das ist die Christusgleichheit. Das ist das Evangelium, das auch Paulus gepredigt hat. Denn wir sind zur Sohnschaft und damit zur Christusgleichheit berufen. In ihm. Sieh mal, was Paulus schreibt über diese Hin zur Christusgleichheit-Bewegung, diese Migration. Da schreibt er in Philipper Kapitel 3, Vers 7 bis 15. Und das geht dich genauso an wie mich. Da heißt es, aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu. meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Also wenn man Paulus sucht, dann muss man ihn wo suchen? In Christus. Und in ihm gefunden werde, heißt es hier. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben in Christus ist. Die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Dann fährt er weiter in Vers 10 und sagt, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Das heißt hier wiederum, dieses Erkennen ist dieses Einswerden. Ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, vergessend, was dahinten, und mich ausstreckend nach dem, was vorne ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Siehst du, hier könntest du jetzt stundenlang diese Dinge auseinandernehmen, aber das überlasse ich dir zu Hause. Da ist so viel drin, dass Paulus sagt, genau was er tut. Das heißt mit anderen Worten, was er nicht mehr tut, das ist auch ein Tun. Bewusst sein, was du nicht mehr tust, und bewusst das tun, was du tust. Also das heißt, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem, wie macht er das? Indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Und jetzt kommt er wieder und sagt, eins aber tue ich. Also nicht zwei tue ich, drei tue ich. Nein, eins aber tue ich. Vergessend, was dahinten, um mich ausstrecken nach dem, was vorne ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes. Wo denn? Nach oben in Christus Jesus. Also nicht nach Zürich, Bern oder Basel, sondern nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns so gesinnt sein, und wenn ihr etwas anderes gesinnt seid, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Also hier gibt er auf und sagt, ich überzeuge euch jetzt nicht weiter. Denn wenn einer einen anderen Geist hat, so wird ihm Gott offenbaren, damit er denselben bekommt, so denke ich. Das heißt mit anderen Worten, Paulus gibt hier eine ganze Innenanschauung über seine Migration in diese Christusgleichheit, damit er gleichgestaltet wird, damit er mit ihm erkannt wird, ihn zu erkennen in der Kraft seiner Exanastasia, seiner Herausauferstehung. Jetzt heißt es für uns, dass wir auch prüfen über diese drei Dimensionen hier. Erstens die Sohnschaft, zweitens die Perfektion und Vollendung und drittens die exakte Repräsentation. Also wie soll sich das Ganze in der Praxis umsetzen? Wie repräsentieren wir Christus? Wie sind wir in der Praxis? Jetzt schauen wir zuerst mal im Alten Testament, was da geschah. Für die damalige Nation Israel hieß die Bestimmung und Richtung für diese Migration, die gingen ja durch die Wüste, wo wollten sie denn hin? Sie wollten in das Gelobte, in das versprochene oder verheißene Land. Für uns ist es der Verheißene. Das ist, wo wir hinmigrieren. Wir sollen werden, wie er ist. Paulus mühte sich ab, die Christusgleichheit in seinen Jüngern und Söhnen zu formen. Denn solange wir Kinder sind, sind wir nicht besser als Sklaven. Amen. Die Israeliten fokussierten nach dem Jordan, um ins gelobte Land zu kommen oder um überzusetzen. Wir fokussieren oder schauen und wir strecken uns nach einem offenen Himmel aus, als der Vater erklärte damals schon, Matthäus 3, Kapitel 3, Vers 17, Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das war das Wort, das von Gott kam. Da waren die Himmel aber offen. Das heißt ja, die Himmel öffneten sich. Also wenn dieser Spruch kommt über dich, dann ist etwas geschehen. Dieser ist mein geliebter Sohn. Wir sind zur Sohnschaft berufen, Geliebte. Wer ist nun der geliebte Sohn? Jesus hat gesagt, die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, aber der Sohn Gottes hat nirgends, wo er sein Haupt hinlegen kann. Mit anderen Worten, wo bist du? Also mal so viel vorab zu diesem P, womit wir so Einblicke in diese praktische Dimension, die uns Paulus offenbart, bekommen haben. Gehen wir zu F, das heißt flink, schnell, sofort. Das ist ein Riesenthema hier. Und hat sehr starkes Schwergewicht, das habe ich auch gemerkt, als ich das übersetzt und geschrieben habe, dass hier der Heilige Geist doch einiges in der Gemeinde tun will. In Psalm 119, Vers 59 bis 60, da geht es mal vorerst um den Weg. Da heißt es, ich habe meine Wege überdacht und meine Füße zu deinen Zeugnissen gekehrt. Ich eile und säume nicht, deine Gebote zu halten. Also mit anderen Worten, ich eile und säume nichts, ist immer ein Jetzt, ist nie ein Morgen. Im 1. Könige, Kapitel 7, Vers 21 bis 22, da kommen wir mit zwei Namen in Berührung. Bitte hör mal hin. Es heißt da, und er richtete die Säulen bei der Halle des Tempels auf. Er richtete die rechte Säule auf und gab ihr den Namen Jakin. Und er richtete die linke Säule auf und gab ihr den Namen Boas. Und oben auf den Säulen war Lilienarbeit. Und so wurde die Arbeit der Säulen vollendet. Interessant ist, dass beide Namen, Jakin und Boas, ähnliche Bedeutungen haben. Beide sind Tempelsäulen. Also die heißen Tempelsäulen. Beide zeugen von Stärke. Und Boas bedeutet zudem noch Schnelligkeit. Also Geschwindigkeit. Nach Strongs Übersetzung ist hier der Jakin auch mit er will etabliert sein oder etablieren und der Name Boas ein Tempelpfeiler auf der Vorderseite des Tempels, noch zusätzlich mit übersetzt. Nach Klagübersetzung, da heißt es noch, der soll etablieren, die linke Säule, Stärke, beide waren Embleme und haben den Tempel nicht statisch getragen. Das ist nach Clark. Siehe Vers 21, die bei der Halle des Tempels standen, heißt es da. Nach Namensbuch zur Bibel noch hinzufügend zu Jachin, gründet, befestigt, gibt Bestand und eben zu Boas nochmal Schnelligkeit. Also diese Schnelle oder dieses Sofortige ist eine lebenswichtige Komponente der Weisheit. Merk dir das mal gut. Du kannst nicht weise sein und langsam. Das widerspricht sich. Um ein starkes Haus zu bauen, brauchst du Nachfolger, die schnell agieren und reagieren. Leute und Menschen, denen du die Dinge nicht gleich immer sagen musst. Schau mal, was da geschieht im Neuen Testament mit Petrus und Andreas. Ihr alle kennt die Geschichten. Also diese folgten Jesus sofort nach. Matthäus Kapitel 4, Vers 18 bis 20. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Also die waren da mitten an der Arbeit, mitten am Brot verdienen. Die mussten ja von etwas leben, die waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und dann heißt es im Vers 20, sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Also sogleich heißt gleichsweise, sofort jetzt. Dann siehst du auch Jakobus und Johannes, die folgten Jesus sofort nach. Matthäus 4, Vers 21 bis 22. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Und dann heißt es im Vers 22, sie aber verließen sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Saul predigte Jesus sofort in den Synagogen. Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 19 bis 20. Da heißt es, und nachdem er Speise zu sich genommen hatte, wurde er gestärkt. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Also der hat nicht gewartet auf irgendein weiteres Wunder oder irgendetwas, sondern der hat sofort damit begonnen, Jesus zu verkündigen. Man könnte auch sagen, hier erledige deine Aufgabe schnell und unverzüglich. In Johannes Kapitel 13, Vers 26 bis 29, da steht geschrieben, Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, geben werde. Als er nun den Bissen eingetaucht hatte, gibt er ihn Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tu schnell. Also mach sofort. Keiner aber von denen, die zu Tisch liegenden, verstand, wozu er ihm dies sagte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sagte, kaufe, was wir für das Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Also Jesus verlangte, dass ihn Judas schnell verriet. Also einige dich schnell und stelle eilends wieder her. Das ist die nächste Dimension. Das sind alles praktische Dinge, Geliebte. Alles praktische Dinge. Hat mit Weisheit zu tun, ist die Weisheit. Die Auslebung, die Auswirkung der Weisheit. Matthäus 5, Kapitel 21 bis 26. Da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber irgend töten wird, wird im Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Grund zöhnt, das ohne Grund hier ist hier eingeklammert, das ist später hineingekommen, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber irgend zu seinem Bruder sagt, Raka, wird dem Sinedrium verfallen sein. Wer aber irgend sagt, du Narr, wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Jetzt sagt er dann, wenn du eine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lasse deine Gabe dort vor dem Altar gehen, zuvor hin, und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe da. Und jetzt sagt er im Vers 25, einige dich schnell oder sofort mit deinem Widersacher, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Widersacher dich dem Richter überliefert und der Richter dich dem Diener überliefert und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast. Im 1. Samuel, Kapitel 25, Vers 18 bis 19, da kommt diese Geschichte, die ihr alle kennt, von Abigail. Das war ja dann später die Frau von David. Er hat sie geheiligt. Da steht geschrieben, da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Schläuche Wein und 15 zubereitete Schafe und 5 Maß geröstete Körner und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud sie auf Esel. Und ich sprach zu ihren Knaben, zieht vor mir hin, siehe, ich komme hinter euch her. Aber ihrem Mann Nabal sagte sie nichts davon. Also sie eilte, da steht geschrieben, da eilte Abigail. Und dann geht die Geschichte weiter mit dem Kapitel 25, Vers 23 und 34. Und als Abigail David sah, da stieg sie schnell vom Esel herab. Und sie fiel vor David auf ihr Gesicht und beugte sich zur Erde. Also verstehst du, die hat nicht zuerst Begrüßung gemacht und sich vorgestellt. Schon das Erste, was sie tat, als sie vor den König kam, oder den Gesalbten, schnell heißt sofort. Also die kam sofort herunter vor ihrem Esel. Und sie fiel vor David auf ihr Gesicht und beugte sich zur Erde. Und sie fiel ihm zu Füßen und sprach, auf mir, mein Herr, sei die Schuld. Also die steht jetzt da in den Riss. Und lass doch deine Magd zu deinen Ohren reden und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, kümmere sich doch nicht um diesen Mann, Belials, um Nabal. Denn wie sein Name ist, so ist er. Nabal ist sein Name und Torheit ist in ihm. Also die kennt ihn. Und ich, deine Magd, habe die Knaben meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast, Und nun, mein Herr, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, der Herr hat dich verhindert, in Blutschuld zu kommen, und dass deine Hand dir Hilfe schaffe. Und nun mögen wie Nabal sein deine Feinde und die Bösen suchen gegen meinen Herrn. Ihr kennt die Geschichte, dass Nabal die Boten von David abgewiesen hatte. Das heißt, die waren eigentlich dem Tod verfallen. Jetzt, wie seine Frau in den Riss steht und bezeugt, dass die Seele lebt, der Herr hat dich verhindert. Das heißt, der Herr hat mich gesandt, mit anderen Worten, damit du nicht in Blutschuld kommst. Also da war Eile angebracht. Und nun dieses Geschenk, das deine Magd meinem Herrn gebracht hat, es werde den Knaben gegeben, die im Gefolg meines Herrn ziehen. Vergib doch das Vergehen deiner Magd, also ich sage jetzt nicht Nabal, sondern deiner Magd. Denn gewiss wird der Herr meinem Herrn ein beständiges Haus machen, weil mein Herr die Kriege des Herrn kämpft und kein Böses an dir gefunden wurde, seitdem du lebst. Und ein Mensch ist aufgestanden, dich zu verfolgen und nach deiner Seele zu trachten. Aber die Seele meines Herrn wird eingebunden sein in das Bündel der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott. Und die Seele deiner Feinde, die wird er wegschleudern in der Pfanne der Schleuder. Ein wunderbares Bild. Sieh mal, was geschieht mit deinen Feinden. Und es wird geschehen, wenn der Herr meinem Herrn tut, nach allem, was Gutem, das er über dich geredet hat und dich bestellt zum Fürsten über Israel, so wird dir dies nicht zum Anstoß sein, noch zum Herzensvorwurf für meinen Herrn, dass du Blut vergossen habest ohne Ursache und dass mein Herr sich selbst Hilfe geschafft habe. Und wenn der Herr meinem Herrn wohltun wird, so erinnere dich an deine Magd. Und David sprach zu Abigail, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich mir an diesem Tag entgegengesandt hat. Siehst du, David konnte sehen, der konnte wahrnehmen, wenn Gott jemand schickte. Da war eine Frau hatte damals einen anderen Stellenwert wie heute, und die kam von einem Haus, das ihn abgelehnt hatte. Verstehst du das? Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich mir an diesem Tag entgegengesandt hat. Und gesegnet sei dein Verstand, hör mal gut zu, und gesegnet seist du, die du mich heute zurückgehalten hast, in Blutschuld zu kommen und mir mit deiner Hand Hilfe zu schaffen. Doch so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, der mich verhindert hat, die Böse zu tun. Und jetzt sagt er, hör gut zu, wenn du nicht geeilt und mir nicht entgegengekommen wärst, so wäre dem Nabal bis zum Morgenlicht nicht übrig geblieben, was männlich ist. Wenn du nicht geeilt hättest, verstehst du, vielleicht 2-3 Stunden später war es zu spät. Bereite also auch dein Opfer schnell und beeile dich. Im 1. Mose, Kapitel 18, Vers 6, da siehst du, wie Abraham ins Zelt zu Sara eilt. Da heißt es, da eilte Abraham ins Zelt zu Sara und sprach, nimm schnell 3 Maß Feinmehl und knete und mache Kuchen. Und Abraham lief zu den Rindern, das heißt nicht, er ging zu seinen Rindern, er lief zu den Rindern und nahm ein Kalb, zart und gut, und gab es dem Knaben. Und das macht jetzt der Knabe. Und er beeilt sich, es zuzubereiten. Also die ganze Geschichte hier geht im Speed. Das geht alles schnell. Zuerst eilt Abraham, dann nimmt er schnell 3 Maß, dann lief er zu den Rindern, dann beeilt er sich, der Knabe das zuzubereiten. Und er holte dicke und süße Milch und das Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor, und er stand vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Das war der eine Gott, die 3 Männer. Das heißt, bereite dein Opfer schnell und beeile dich. Diene schnell. 1. Mose, Kapitel 24, Vers 15 bis 23. Das ist die Geschichte von Rebekka. Es geschah, er hatte noch nicht ausgeredet, siehe, da kam Rebekka heraus, die Betuel geboren war, dem Sohn der Milka, der Frau des Nahors, des Bruders Abraham, mit ihrem Krug auf ihrer Schulter. Ich möchte da bei dieser Gelegenheit nochmals darauf hinweisen, dass Rebekka als ein Bild, ein Symbol der Kirche, des Weibes, des Lammes gilt und der Knecht, der Heilige Geist, der sie anschließt an den Bräutigam. Das war damals der Isaak, heute ist es der Jesus. Also was eigentlich geschieht hier, fängt schon schnell an. Es geschah, er hatte noch nicht ausgeredet. Siehe, da kam Rebekka heraus. Das ging so schnell, oder? Und das Mädchen war sehr schön, von Aussehen eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt. Und sie stieg zur Quelle hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Und der Knecht lief ihr entgegen und sprach, lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug schlürfen. Und sie sprach, trinke mein Herr. Und dann heißt es, und schnell ließ sie ihren Krug auf ihre Hand herab und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm genug zu trinken gegeben hatte, sprach sie, ich will auch für deine Kamele schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und jetzt kommt sie zum dritten Mal mit schnell. Und sie eilte und goss ihren Krug in die Tränke aus und lief wieder zum Brunnen, um zu schöpfen. Und sie schöpfte für alle seine Kamele. Also schnell und fleißig. Ne? Und der Mann sah ihr staunend zu und schwieg, um zu erkennen, ob der Herr zu seiner Reise Glück gegeben habe oder nicht. Also manchmal wartet der Heilige Geist, um zu sehen, was du jetzt tust. Und es geschah, als die Kamele genug getrunken hatte, da nahm der Mann einen goldenen Ring, ein Becker sein Gewicht und zwei Spangen für ihre Arme, 10 Schekel Gold ihr Gewicht. Und er sprach, wessen Tochter bist du? Sag es mir doch, ist im Haus deines Vaters Raum für uns zum Übernachten? Also das ist die ganze Geschichte. Es geht alles, ich sag mal so, schnell. In Geschwindigkeit, kaum ist das Wort draußen oder kaum ist etwas entschieden, schon ist getan. Schlag auf Schlag. Gehen wir weiter im 2. Mose, Kapitel 12, Vers 11. Und so sollt ihr es essen. Wie denn? Ihr sollt es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Eile. Es ist das Passa des Herrn. Also es geht in Eile. Zubereitet für die Migration. Die Lenden gegürtet, die Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand. Ihr sollt es essen in Eile. Es ist das Passa. Auch unser Passa ist geschlachtet. Wer ist unser Passa? Der Herr Jesus. Und da geht es weiter. Selben Kapitel 12, Vers 33. Und die Ägypter drängten das Volk, um sie schnell aus dem Land ziehen zu lassen. Denn sie sagten, wir alle sind des Todes. 5. Mose, Kapitel 16, Vers 3 bis 4. Du sollst kein Gesäuertes dazu essen, 7 Tage sollst du Ungesäuertes dazu essen, Brot des Elends. Denn in Eile bist du aus dem Land Ägypten herausgezogen, damit du des Tages deines Auszugs aus dem Land Ägypten gedenkst, alle Tage deines Lebens. Und 7 Tage soll kein Sauerteig bei dir gesehen werden, in deinem ganzen Gebiet. Und von dem Fleisch, das du am Abend schlachtest, am 1. Tag soll nichts über die Nacht bis zum Morgen übrig bleiben. Also jetzt, um dieses schnell oder diese Flinkheit abzuschließen, sehen wir die andere Seite, die Kehrseite der Medaille, könnte man sagen. Dass Verzögerung, die führt zu verpassten Chancen. Das ist ein Hauptanliegen in der Christenheit heute, dass viele Dinge nicht geschehen, die eigentlich schon geschehen wären, aber aus Verzögerung nicht geschehen. Du siehst das in Lukas 9, Vers 57 bis 62. Da heißt es, und als sie auf den Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin irgend du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er das Haupt hinlege. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, meinen Vater zu begraben. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes oder die Königsherrschaft. Es sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der die Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Also das heißt, sie sind alle stehen geblieben. Verstehst du das? Keiner von diesen wird wieder erwähnt, die sind alle weg. Apostelgeschichte 24, 24 bis 25. Nach einigen Tagen aber kam Felix herbei mit Drusilla, seiner Frau, die eine Jüdin war, und er ließ Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Als er aber über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und antwortete, für jetzt geh hin, wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen. Und wir alle wissen, dass laut der Bibel Felix keine andere Gelegenheit mehr hatte. Von dem hörst du nichts mehr. Also komm, werde kein Felix hier. Also hinausschieben ist das Verzögern einer Aktion, die notwendig ist, eine Aufgabe und Pflicht zum Abschluss zu bringen. So, ich sage das nochmal, hör mal gut hin. Hinausschieben ist das Verzögern einer Aktion, die notwendig ist, eine Aufgabe und Pflicht zum Abschluss zu bringen. Das heißt, du verhinderst etwas, was geschehen soll damit. Es ist die verpasste Chance, die in unserer Hand lag. Jetzt liegt sie nicht mehr. Wenn die Chance verpasst ist, ist sie weg. Ein für alle Mal. Du kannst, wenn der Annahmetermin, der Lose vorüber ist, keine Lose mehr eingeben. Es ist gelaufen. Du hast jetzt das Los in der Hand. Das nützt dir nichts mehr. Carpe diem, das heißt lateinisch, besitze den Tag. Kauf den Tag aus, könnte man sagen. Die Söhne Issachars wussten, was zu tun war. Im 1. Chroniker, Kapitel 12, Vers 33, da heißt es von den Kindern Issachar, Männer, die Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun musste. Ihre Häupter 200 und alle ihre Brüder, jetzt hör gut zu, folgten ihrem Befehl. Ihre Brüder. Also da kommt wieder dieses hebräische Shama, hören, verstehen und tun. Aufschieben heißt wissen, was zu tun ist, aber es nicht heute tun. Was aufschieben. Wie ein Sprichwort im Deutschen sagt, was du heute kannst besorgen, lass nicht ruhen bis nächsten Morgen. Das hat mir mein Vater eingehämmert, mein biologischer Vater. Das war eine richtige Kampfhammergeschichte. Jahre über Jahre, und das hat gewirkt, siehst du. Also Vorstellungen leiten unser Verhalten. Verhalten sind Demonstrationen von Entscheidungen. Mit deinem Verhalten zeigst du deine Entscheidungen. Du demonstrierst, was du entschieden hast. Die Träumer verzögern und haben noch mehr Träume. Die Entscheidungen führen sie aber nicht aus. Sie demonstrieren sie nicht. Damit demonstrieren sie eigentlich, dass sie eben Träumer sind. Eigentlich sind sie immer überlastet und überfordert. Ich gebe dir ein paar Beispiele dafür. Ich mähe das Gras dann morgen. Ich mache die Einzahlungen morgen, nächste Woche muss ich dem Nachbarn noch Bescheid geben, das Licht am Auto muss ich auch noch kontrollieren und reparieren, aufräumen kann ich morgen, putzen etc. und so weiter und so fort. Also das heißt hier vielleicht eher nicht lieben, dafür schieben. Plötzlich stelle ich dann fest, ich bin überladen, Hilfe, ich kann nicht mehr, ich kann das gar nicht alles machen. Aber jetzt habe ich ein neues Sprichwort hier. Nun heißt es plötzlich, es gibt viel zu tun, lassen wir es ruhen. Das steht aber nicht in der Bibel. Das alles führt zu Ermüdung, Abgespanntheit und letztendlich Hoffnungslosigkeit. Was ist denn ausgegossen? Was lässt nicht zuschanden werden? Die Hoffnung. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das heißt also im Gefängnis von Träumen und Fantasien gefangen. Du bist da drin, reingebunden. Regieren nun, wer regiert jetzt da drin, in diesem Gefängnis? Wer ist da der Gefängnismeister? Die Faulheit, Depression und Hinsehen auf das Defizit, also auf Dinge, die du nicht hast. Zeit, die dir fehlt und so weiter. Welches durch die Unordnung entstand. Das kommt alles durch die Unordnung. Jetzt denk daran, wir reden von der Weisheit hier. Weisheit ist eine Person. Christusgleichheit ist auch Weisheit, weil Jesus ist die Weisheit. Das ist jetzt nicht vergeistlicht, sondern das ist jetzt Praxis. Also das heißt, ich lese das nochmal hier, im Gefängnis von Träumen und Fantasien gefangen, regieren nun Faulheit, Depression und Hinsehen auf das Defizit, welches durch die Unordnung entstand. Wenn Instruktionen nicht rechtzeitig ausgeführt werden, so verschwindet die Vorzüglichkeit des Hauses. Das heißt, dieses Haus hat keine Vorzüge mehr, es gibt keinen Grund mehr, warum man dorthin sehen oder migrieren oder schauen sollte. Das heißt zum Beispiel Autowaschen, Gartenpflege um das Haus der Versammlung, Renovationen, Haarschnitt, Schriften drucken und veröffentlichen, Rückrufe und E-Mails beantworten und so weiter. Also das ist der exzellentere Weg, oder? Der dann einfach fehlt. Wir sind zwar sehr geistig, aber mein Auto ist immer schmutzig, oder? Meine Hose ist nicht geflickt und die Knöpfe fehlen an meinem Hemd, aber ich bin sehr geistig, oder? Schnell gehorchen ist ein Zeichen der Willigkeit. Das heißt, ob du willig bist oder nicht, entscheidet sich darin, ob du schnell gehorchst. Jesaja, Kapitel 1, Vers 19 bis 20. Wenn ihr willig seid und hört, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert verzehrt werden. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Also das heißt, wenn ihr willig seid, hörst du das? Schnell gehorchen zeigt Willigkeit. Einige Menschen haben das erste Mal von der Erstlingsgabe gehört und haben während der Konferenz ihre erste Erstlingsgabe gegeben. Andere lassen sich sofort taufen. Apostelgeschichte 8, Vers 34 und fortfolgende. Der Kämmerer aber antwortete Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dieses? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und anfangend von dieser Schrift verkündigte er ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein gewisses Wasser und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Jetzt kommt ein eingeschobener Vers, der nicht in allen Übersetzungen drin ist, das ist der Vers 37. Da sagte Philippus zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so darf es wohl geschehen. Jener antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er befahl, den Wagen anzuhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn, den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freude. Also auch hier, das war eine kurze Sache. Da sitzt einer auf dem Wagen, versucht dieses Jesaja-Buch zu entschlüsseln. Philippus kommt hinzu, demnächst an ein Wasser und schon wieder getauft im Namen des Herrn. Also die haben keinen Tauftermin abgemacht, verstehst du? Die haben sich da nicht eingeschrieben und auf Wochen hinaus verschoben. Ich mag mich erinnern an meine Taufe. Ich habe einen Tauftermin gehabt und dann einen Tag oder zwei Tage später, nachdem ich abgemacht hatte, da musste ich noch eine Woche warten, habe ich unterbrochen, habe telefoniert und dann gleich am nächsten Tag bin ich schon getauft gewesen. Tu es schnell. Das heißt, es gibt Dinge, die tut man schnell. Der Kerkermeister von Philippi zeigt sofort Reue und drängt für seine Rettung. Das heißt, er hat nicht gesagt, wie fehl ich, das nächste Mal höre ich dich dann, oder? Denn es steht geschrieben im Apostelgeschichte 16, Vers 30, und er führte sie heraus und sprach, ihr Herrn, was muss ich tun, um errettet zu werden? Also noch während dem Gang im Gefängnis. Sofort. Einige Pastoren haben sofort ihre Verwaltungsbehörden bloßgestellt, ihre Denominationen verlassen, und Bruderschaften, illegale Netzwerke und unabhängige Systeme gekündigt. Andere sind von der Mitgliedschaft in die Sohnschaft migriert, wieder andere von der lokalen Kirche in die Stadtkirche. Für eine akkurate Bauweise braucht es sofortige und schnelle Migration. Du kannst nicht bauen mit Lamas. Das heißt, es braucht Schnelle für die Migration. Reformation braucht Geschwindigkeit, sonst verliert sie das Momentum. Ja, kein Drehmoment mehr, wenn die Geschwindigkeit weg ist. Siehe die gebeugte Frau, die wurde sofort aufgerichtet. Ihre Rückenkrümmung, die war sofort gerade. Dann kommen wir zum E, zum ersten E des Pfeilers, die ethnische Abstammung. E für ethnische Abstammung. Das betrifft die Familie und die Gesellschaft. Siehe auch den Mantel, den du bekommen hast oder den du noch bekommen sollst. Das kommt dann später in diesem Kapitel zur Sprache. Ich lese zuerst mal den Bibeltext hier vom 2. Mose, Kapitel 24, Vers 4 und 5. Und Mose schrieb alle Worte des Herrn nieder. Und er machte sich frühmorgens auf und baute einen Altar unten am Berg und 12 Gedenksteine nach den 12 Stämmen Israels. Und er sandte Jünglinge der Kinder Israel hin, und sie opferten Brandopfer und schlachteten Friedensopfer von Stieren dem Herrn. Da musst du wissen, dass jeder dieser Gedenksteine repräsentierte einen Stamm Israels. Im Lukas Kapitel 2, Vers 1 bis 6, da ist die Geschichte von der Einschreibung Jesu, seiner Familie. Da heißt es, es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Die Einschreibung selbst geschah, als Erste, als Kyrenius Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und der Familie Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Es geschah aber, als sie dort waren, dass die Tage erfüllt wurden, dass sie gebären sollte. Da siehst du, dass Jesus, der Löwe aus dem Stamme Juda, wie es heißt in der Offenbarung, der ist eingeschrieben und damit registriert unter dem Stamme Juda. Seine ethnische, weltliche ethnische Abstammung zeugt aus dem Stamme Juda. Da haben wir ein weiteres Beispiel über die Kirche in Korinth, die wurde unter apostolischen Stämmen versammelt. Wer hatte diese apostolischen Nachfolge oder diese apostolischen Nachfolgestämme? Das war der Paulus zum Beispiel, Apollos, Petrus und so weiter. Und das war auch nicht falsch. Vielmehr korrigierte Paulus die Glaubenden, nicht exklusive zu werden, sich nicht auszusondern oder abzusondern, abzuspalten. Ich lese dazu den 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 12 bis 13. Da schreibt Paulus, ich sage aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin der Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber des Christus. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Da siehst du, dass eigentlich all diese Namen hier genannt werden, aber nicht in dem Zusammenhang der Spaltung, sondern eben genau das Gegenteil. Ist der Christus zerteilt, ist die Frage hier. Das heißt, die ethnische Abstammung, das sogenannte Stammes- oder die Stammeszugehörigkeit, das Stammesverhalten soll nicht dazu führen, den Christus zu zerteilen. Petrus und Johannes gingen zusammen in Gebeten. Die Stadtkirche oder der Tempel in der Stadt ist eine Versammlung der Stämme. Siehe dazu auch die Lehren, die Tempellehren 1 bis 5. Ihr habt die alle gehabt. Ein Vater sieht zur lokalen Versammlung. Das ist seine Aufgabe. Ein Patriarch sieht zu lokalen Versammlungen. Das ist die Aufgabe des Patriarchen. Es gibt eine Vielzahl von Stämmen heute, nicht nur deren 12. Der Mantel kommt von Christus durch den Bart der Leiter oder Patriarchen in die anderen Teile des Leibes. Du kennst und du weißt dazu, was im Psalm 133 steht. wo der Segen und wieder Segen hinfließt. Das heißt, es geht um dein Kleid, es geht um den Mantel, den du trägst. Welchen Mantel trägst du? Das ist entscheidend. Mit anderen Worten, wen repräsentierst du? Aarons Söhne waren Vorbilder im Vorschatten des Alten Testamentes. Sie operierten im Mantel ihres Vaters im Heiligtum. Sie hatten den Mantel Aarons übergestreift oder übergezogen. Elisa operierte im Mantel von Elia, später dann sogar im Doppelten, aber der fing mal an mit dem Einfachen. So stellt sich nun die Frage für alle von uns, in welchem Mantel operieren wir? Operieren wir im Mantel des Vaters oder in unserem eigenen? Individualismus, eigener Mantel oder eigene Schrottmühle? Oder habe ich mich hingegeben einer Vision eines Vaters und dementsprechend einem Mantel übergezogen? Das ist ja auch so, dass dann die Söhne ihren Vater beschämen können. Das ist ja etliche Male vorgekommen, auch in der Schrift. Ich würde da mal das Beispiel nehmen von Jakob und seinen Söhnen, von Levi und Simeon. Im 1. Mose Kapitel 34, 30, da spricht Jakob zu Simeon und Levi: Ihr habt mich in Trübsal gebracht, indem ihr mich stinkend macht unter den Bewohnern des Landes, unter den Kanaiten und den Peresiten. Ich aber bin ein zählbares Häuflein, und sie werden sich gegen mich versammeln und mich schlagen, und ich werde vertilgt werden, ich und mein Haus. Also wenn ein Haus vertilgt wird, dann geht es auch die Söhne an. Da geht es ja nicht nur um den Vater, sondern es geht um das Haus des Vaters. Was ist da geschehen? Ihr kennt das alle, die Geschichte der Beschneidung, als die Heiden beschnitten wurden und dann die Söhne von Jakob, Simeon und Levi über sie herfielen und sie niedermachten. Das heißt, sie brachten stinkende Schande, Trübsal über den Vater. Das mal soweit zu dem zu der ethischen Abstammung. Das heißt, geistlich gesehen für uns, welchen Mantel, wo sind wir eingeschrieben, welchen Mantel tragen wir? Tragen wir den Mantel unseres Vaters? Da es viele Stämme gibt, geht es jetzt nicht darum, in erster Linie den Mantel des himmlischen Vaters zu tragen, den tragen wir, so hoffe ich, alle, sondern es geht darum, den Stammesmantel deines Vaters zu tragen. Ich möchte hier nochmal einräumen, dass die ABC Stammeszugehörigkeit, das Operationsfeld eigentlich von Josef herkommt. Denn der Josef ist der, der zwar von seinen Brüdern verschmäht wird, der Potiphas Frau widerstehen kann und der zur Not, in der Hungersnot, Brot verteilt. Das ist die ABC, der ABC-Mantel, den wir tragen. Also welchen Mantel trägst du? Soweit mal zu diesem E, der ethnischen Abstammung, der Stammeszugehörigkeit. Dann kommen wir zum I, das heißt der Innenraum. Ein Innenraum ist etwas, das drinnen ist. Das ist ein Raum, der begrenzt ist, von außen abgeschlossen. Wie zum Beispiel diese Versammlung hier in diesem Raum. Da hat es Wände, da hat es Fenster, da hat es Türen. Das ist eine Begrenzung. Und wir befinden uns in dem Innenraum dieser Begrenzung. Das heißt mit anderen Worten, ich nehme dazu 2. Mose in Exodus Kapitel 26, Vers 31 bis 32. Und du sollst einen Vorhang machen aus Blau und Rot und Purpur und Karmesin und gezwirntem Bisus. In Kunstwebearbeit soll man ihn machen mit Cherubim. Und hänge ihn auf an 4 Säulen aus Akazienholz, überzogen mit Gold, ihre Haken aus Gold, auf 4 Füßen aus Silber. Und du siehst hier, dass 4 Säulen trugen den Vorhang, der an den heiligen Ort, oder der den heiligen Ort vom Allerheiligsten trennte. Im 2. Mose Kapitel 26, Vers 36 bis 37, da heißt es: Und mache für den Eingang des Zeltes einen Vorhang aus blauem und rotem Purpur und Karmesin und gezwirntem Bisus in Buntwirkearbeit. Und mache für den Vorhang 5 Säulen aus Akazienholz und überziehe sie mit Gold, ihre Haken aus Gold und gieße für sie 5 Füße aus Kupfer. So, hier haben wir nun 5 Säulen, die den Vorhang tragen, der den heiligen Ort von dem Vorhof trennt. Also wieder eine Trennung, wieder eine Teilung. Da ist etwas drinnen und etwas ist draußen. Das heißt, ein Bereich drinnen, ein Bereich draußen. 2. Mose, Kapitel 27, Vers 9 bis 15. Und du sollst den Vorhof der Wohnung machen. An der Mittagsseite nach Süden, Umhänge für den Vorhof aus gezwirntem Bisus, 100 Ellen, die Länge auf der einen Seite. Und seine 20 Säulen und ihre 20 Füße aus Kupfer. Die Haken der Säulen und ihre Bindestäbe aus Silber. Und ebenso an der Nordseite in der Länge, Umhänge, 100 Ellen lang. Und seine 20 Säulen und ihre 20 Füße aus Kupfer. Die Haken der Säulen und ihre Bindestäbe aus Silber. Und die Breite des Vorhofs an der Westseite 50 Ellen Umhänge, ihre 10 Säulen und ihre 10 Füße. Und die Breite des Vorhofs an der Ostseite gegen Sonnenaufgang 50 Ellen, 15 Ellen Umhänge auf der einen Seite und 3 Säulen und ihre 3 Füße. Und auf der anderen Seite 15 Ellen Umhänge, ihre 3 Säulen und ihre 3 Füße. Das heißt, die ganze Umgrenzung des Vorhofs hatte 60 Säulen, die das Zelt der Begegnung von der Wildnis trennte. Die Säulen oder Pfeiler repräsentieren die Demarkationslinie. Das heißt, sie separieren, das sind die Separation und Trennung von etwas. Hier in diesem Fall von diesem Zelt der Begegnung und der Außenwelt. Die markieren die Grenzen in allen 4 Himmelsrichtungen. Hier hast du jetzt typisch einen Innenhof, einen Innenteil. Und in diesem Innenhof hast du wieder 2 Innenteile. Da drin sind das Heiligtum und dann wiederum das Allerheiligste. Das heißt, es geht um Begrenzung, Begrenzung, Begrenzung. Um Innen, Innen und Innen. Das ist das I. Innenhof, Innenseite. Jetzt siehst du auch die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten. Zugang zum Allerheiligsten hatte nur der hohe Priester. Einmal im Jahr nach der Besprengung mit dem Blut, nach dem Opfer und all dem. Das heißt, die Innenseite des Allerheiligsten, hohe Priester. Heiligtum, die Priester. Vorhof, das Volk, das heißt die Hebräer, die Israeliten. Was war denn außen? Außerhalb des Vorhofs waren die Heiden. Zu der Zeit du und ich, wir hatten keinen Zugang. Das kam erst mit dem neuen Bund. Es geht daraus auch hervor, dass jeder Glaubende seine Grenzen und seinen Rang kennen muss. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht alle Zugang hätten zum Allerheiligsten. Denn wir haben einen anderen hohen Priester heute. Aber du musst dein Operationsfeld kennen, wo du operierst. Wenn jetzt zum Beispiel Livia einen Bus fahren würde, mit 150 Leuten, käme das gut? Ich glaube nicht. Das wäre jetzt nicht unbedingt der Bereich, wo sie tätig ist. Ist sie deswegen nicht im Allerheiligsten? Oder kann sie deswegen nicht ins Allerheiligste? Kann sie schon, oder? Auch wenn sie nicht Bus fährt. Das heißt, es gibt hier Bereiche, und die wollen wir jetzt näher anschauen, die auch für unser Leben zählen. Wir haben immer den Vorschatten im Alten Testament. Wir haben diese Beispiele und diese Gleichnisse, die wir ziehen können aus dem Alten Testament. Ihr kennt alle die Geschichte von Usia. Wer kennt die Geschichte? Ja. Okay. In 2. Chroniker, Kapitel 26, Vers 16, da heißt es, und als er stark geworden war, eben dieser Usia, erhob sich sein Herz, bis er zu Fall kam. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und trat in den Tempel des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Siehst du, da tat er etwas, was er nicht tun sollte. Er war König und nicht Priester. Das Opfern und Räuchern war den Priestern zugeteilt. Was kam dabei raus? Aussatz. Was heißt Aussatz? Trennung. Der war jetzt in einem neuen Innenhof. Sein Innenhof war jetzt ein Haus. Er konnte nicht mehr im Tempel, im Königspalast leben. Er musste sich absondern. Das kam. Auf Deutsch gesagt, rausgeschmissen. Das heißt, er erhob sich, trat in ein anderes Amt ein und verlor somit seine Königswürde, seinen sicheren Innenhof. Bei David war das anders als Vorschatten für Jesus. Der kam aus einem anderen Stamm, aus dem Stamme Juda. Deshalb David als Vorschatten, König und Priester. Dann haben wir hier die Geschichte von Usa. Wer kennt sie nicht, die Geschichte von Usa? 2. Samuel, Kapitel 6 und 6 lese ich hier. Und als sie zur Tenne Nachkunft kamen, da griff Usa nach der Lade Gottes und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Was kam dabei heraus? Tod. Weißt du warum? Der hat nach seinem Gefühl gehandelt. Der hat das Gefühl gehabt, er müsste jetzt da das halten, was da runterfällt vom Magen. Und griff Gott mit seiner Hand an, das Heiligtum, und starb auf der Stelle. Tod. Protokollverletzung. Dann kommen wir zu Saul. 1. Samuel 13, 9. Da sprach Saul, bringt mir das Brandopfer und die Friedensopfer her, und er opferte das Brandopfer. Sollte er opfern? Nein, er war König. Samuel sollte opfern. Was ist dabei rausgekommen? Er verlor sein Königtum. Er hat sein Protokoll verletzt. Er hat eine Übertretung gemacht. Dann geht es weiter bei Simei. 1. König 2,36. Und der König sandte hin und ließ Simei rufen. Das war der Salomon. Und er sprach zu ihm, baue dir ein Haus in Jerusalem und wohne dort. Und du sollst nicht von dort hinausgehen. Dahin oder dorthin. Dann wisst ihr alle, dass sein Knecht davon gelaufen war und er das Haus verließ. Was war die Antwort des Salomos, des Königs? Er hat ihn niedergestreckt. Tot. Also der hat seinen ihm zugewiesenen Innenhof verlassen. Die einen haben den Innenhof verlassen durch ihre Handlungen, die sie im Priesteramt taten. Die anderen auf dem Transportweg, indem sie mit dem Fleisch Gott berührten. Dann gab es welche, die ihre Umgrenzung vom König gesetzt verlassen hatten. Das war dieser Simei. Und dann haben wir Abner. Abner, dieser mächtige Mann in Waffen. Dieser Heeresleiter. Zuerst von Saul und dann von David. Ein mächtiger, gewaltiger Mann. Schau mal, was mit ihm passiert. 2. Samuel, Kapitel 3, Vers 27. Als nun Abner nach Hebron zurückkam, führte ihn Joab beiseite in das Tor. Siehst du, schon ist es passiert, beiseite geführt. Um in der Stille mit ihm zu reden, und er schlug ihn dort in den Bauch, dass er starb, wegen des Blutes seines Bruders Asael. Siehst du, solange der in der Stadt war, da war er sicher. Jetzt kommt einer und führt ihn beiseite. Das heißt, jetzt verletzt er seinen Schutzbereich und schon stirbt er. Das sind alles Dinge, die wir lernen können, damit uns nicht dasselbe passiert hier. Das kann den geistlichen Tod bedeuten. Der Achimatz, man kennt ihn nicht, diesen Achimatz, dieser Vordränger, dieser, der gerne etwas tun will. 2. Samuel, Kapitel 18, Vers 22. Da sprach Achimatz, der Sohn Zadoks, wieder zu Joab. Was auch geschehen möge, lass doch auch mich hinter dem Kuschiter herlaufen. Und Joab sprach, warum willst du denn laufen, mein Sohn, da für dich keine einträgliche Botschaft da ist? Das ging damals um die Schlacht, als Absalom besiegt wurde und jetzt die Nachricht zu David gebracht werden sollte. Da drängt sich einer vor. Und der Joab sagt ihm, was willst du denn? Und wie ihr alle wisst, wurde er dann vom König stehen gelassen. Der ließ ihn einfach links liegen, oder? Der hat sich zwar vielleicht die Lunge herausgerannt, oder? Aber der König hat ihn nicht beachtet. Das heißt, wir sehen das ganz klar hier, dass die von Gott gesetzten Grenzen zu überschreiten, hieß und heißt Krankheit, Tod, Dämonisierung und Disqualifizierung. Denke auch daran, dass Saul dann in der Not die Totenbeschwörer berufen hat. Und den Samuel heraufgeholt hat, das dämonische Belastungen. Ich wiederhole das nochmals. Der eine, der Usia, der räuchert, der macht ein Priesteramt, was ihm nicht zusteht, fällt in den Aussatz, wird abgesondert. Usa berührt das Heiligste, Gott, mit seinen Händen, mit dem Fleisch und holt sich den Tod. Saul verletzt das Priesteramt, indem er selber räuchert, Opfer darbringt und das Königtum verlor. Der Simei, der wurde niedergestreckt, als er sein Haus verließ, das ihm der König Salomon zugewiesen hatte. Der Abner wurde beiseite geführt und wurde niedergeschlagen, in den Bauch gestoßen. Der Achimatz wurde stehen gelassen vom König, der wurde nicht mehr beachtet. Das heißt somit, dass jeder Glaubende seine Berufung erkennen und kennen muss. Da gibt es auch eine Lehre dazu, das heißt die Berufung. Aber was wir hier sehen, das genügt für den Zeitpunkt, dass wir das mal ansehen. Wo ist dein Feld? Wo stehst du drin? Wo und wie operierst du? Wo ist dein Innenhof? In diesem Sinn jetzt, wir betrachten jetzt das als deine Umgrenzung, wo diese Säulen stehen und dich abgrenzen, dich schützen. Ich gebe hier ein paar Beispiele. Die Zähnen können für dein Feld oder eingesetzt werden können. Stehe in deinem Feld oder stehe in deinem Innenhof, könnte man auch sagen. Wenn du berufen bist, von Mensch zu evangelisieren, begehre nicht, zu den Massen zu sprechen, nur weil du die Beachtung liebst. Also weil du gerne gehört wirst oder gesehen wirst oder geehrt wirst. Wenn du an deinem Ort, wo dich Gott hingestellt hast, treu dienst, dann bist du in dem Innenhof. Gott wird dich migrieren. Amen. Gründe nicht eine Kirche, wenn du dazu nicht berufen bist. Was du baust, wird keinen Bestand haben. Gründe keine Kirche, um deine Einnahmen zu verbessern. Was wird daraus? Du wirst dabei verarmen. 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 12 und 13. Da sagt Paulus klar, denn wir wagen nicht uns selbst, einigen von diesen beizuzählen oder zu vergleichen oder mit diesen zu vergleichen, die sich selbst empfehlen. Aber sie, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen, sind unverständig. Das heißt, die haben nicht das Maß Gottes, die haben das Eigenmaß. Deshalb verstehen sie nicht. Sie messen und bemessen sich selber. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises. Jetzt hör mal gut zu, denn der Gott des Maßes uns zugeteilt hat. Heißt also nicht, dass Gott den Geist ohne Maßen gibt. Und hier steht, dass ein Gott des Maßes uns zugeteilt hat. Um auch bis zu euch zu gelangen. Also das war das Maß, das Paulus hatte. Siehst du, Paulus hatte nicht das Maß, nach Spanien zu gehen. Der wollte immer nach Spanien gehen. Aber Gott hat ihm das Maß nicht gegeben. Sein Maß war Rom und dann war Ende. Das war das Maß voll, oder? Das heißt mit anderen Worten, er sagt, der Wirkungskreis, den Gott uns in seinem Maß zugeteilt hat, das ist dort, wo wir uns bewegen und der auch bis zu euch hin langt. Deshalb sind wir bis zu euch gekommen. Paulus ging in dem göttlichen Auftrag nach Korinth als Apostel für die Heiden. Sie waren das Resultat und die Frucht seiner Arbeit. Falsche Apostel schlichen sich ein und verlangten Achtung für die Fundamente, die er gelegt hatte. Oder man könnte auch sagen, sich mit fremden Federn schmücken. Aber die Korinther waren Pauls legitimierte Sphäre und seine Zuweisung, sein Garten oder sein Rebberg, sein Innenhof. Er hoffte für ihr Wachstum und dass sie die Nachricht anderen bringen könnten, damit sein Evangelium auch andere erreichen konnte und damit zur Verherrlichung Christi diente. Das war sein Ziel. Christus zu formen in diesen Gemeinden, in den Menschen. Paulus wollte nie auf dem Fundament eines anderen bauen. Er wollte nicht in die Gemeinden eindringen, die von anderen Aposteln gejüngert wurden oder gevatert wurden, wie du das auch nennen willst. Und das ist eine große Not heute, weil das geht alles kreuz und quer. Eine große Not. Ich bezweifle, dass wir das richtige Verständnis dafür haben. Möge Gott uns helfen dabei. Also da geht es um eine Sphäre, die dich speziell mit einschließt, wo du drin bist, wo du sicher gehen kannst. Und deshalb sagt Paulus in der Weisheit, die er da spricht, in 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 14 bis 16, da sagt er, denn wir strecken uns selbst nicht zu weit aus, als gelangten wir nicht bis zu euch, denn wir sind auch bis zu euch gekommen in dem Evangelium des Christus. Wobei wir uns nicht ins Maßlose rühmen, in fremden Arbeiten, aber Hoffnung haben, wenn euer Glaube wächst, unter euch vergrößert zu werden, nach unserem Wirkungskreis. Also was muss da geschehen? Oder was sollte da geschehen? Dass der Paulus mit seinem Evangelium in dieser Gemeinde vergrößert wird. Dass sich das nach allen Richtungen ausstreckt. Warum? um noch überströmender das Evangelium weiter über euch hinaus zu verkündigen. Ohne uns in fremden Wirkungskreis dessen zu rühmen, was schon bereitet ist. Also nicht, dass wir jetzt schauen, wo wir noch irgendwo in eine bereits bestehende Gemeinschaft hineindrängen, sondern dass das, was überströmt in uns, in einen richtigen und nicht fremden Wirkungskreis fließt. Das heißt, unter euch vergrößert zu werden nach unserem Wirkungskreis. Nicht einen fremden Wirkungskreis, sondern unserem Wirkungskreis. Das ist alles unter diesem I, diesem Innen, darin sein. Dann kommen wir zum L. Haben sich vielleicht einige Fragen ergeben, was das Lus jetzt soll. Ich lese das mal vor, was das Lus soll. L-U-S, 1. Mose, Kapitel 28, Vers 18 bis 22. Jakob stand frühmorgens auf, nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn als Denkmal auf und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab diesem Ort den Namen Bethel. Aber im Anfang war Luz der Name der Stadt. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen gibt und Kleider anzuziehen, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Denkmal aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes sein. Hier hast du den Namen Bethel. Also dieses Luz migriert jetzt zu Bethel, zum Haus Gottes. Und dann sagt er, und von allem, was du mir geben wirst, werde ich dir gewissen Zehnten geben. Siehst du, jetzt hat er eigentlich, ohne dass die levitische Priesterschaft eingeführt war, bereits schon den Zehnten, den Abraham Melchisedek gezehntet hat, auch wieder in der Lende. Nach Jakobs Vision wurde der Stein zum Pfeiler, diese Stadt Luz, von einer Art Nussbaum zum Haus Gottes. So heißt es, Luz ist eine Art von Nussbaum. Wie genau und was für ein Nussbaum, weiß ich nicht. Steht nirgendwo, wo ich nachgeforscht habe. Also Jakob goss nun Öl auf den Stein und gab dem Ort einen Namen, und eine Transformation begann. Durch das Öl, das heißt die Salbung, wird der Pfeiler angeschlossen und in das Haus Gottes umgewandelt. Wer sind nun diese Pfeiler im Neuen Testament? Das sind Menschen. Menschen, die stehen und Last tragen im Haus Gottes. Das heißt, du brauchst Salbung, um das Haus Gottes zu bauen. Denn wenn Gott das Haus nicht baut, kannst auch du und ich nicht bauen. Das heißt, das ist die Salbung, die Person, der Geist. Siehe dazu auch die Lehren Salbung und die Leibsalbung, Trittsalbung, gemeinsame Salbung, die wir gehabt haben, die wir gelehrt haben. Die Salbung ist eine Person, es ist der Geist. Erinnere dich auch an die Lehre der Weisheit und seine Aufgaben und Ämter des Geistes, was er tut. Ich sage da vielleicht noch ein paar Verse aus dem Psalm 127 oder zumindest der erste Vers. Ein Stufenlied von Salomo. Wenn der Herr das Haus nicht baut, vergeblich arbeiten daran die Bauleute. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, heißt es hier, aber eigentlich andere Übersetzungen sagen, wenn der Herr die Stadt nicht bewahrt, und das gefällt mir besser, vergeblich wacht der Wächter. Also der Herr bewahrt, der Wächter wacht, aber der Herr bewahrt. Interessanterweise sind beide, das heißt der Pfeiler und das Öl, mit dem Zehnten verbunden. Der Zehnte garantiert, dass Fleisch im Hause ist, denn die Weisheit hat ihr Fleisch geschlachtet. Das ist immer wieder gut, wenn man daran erinnert wird, dass eigentlich jetzt die Fragen, wohin der Zehnte gehört, wieder klar beantwortet sind. Die gehören ins Brothaus, also dort, wo das Brot herkommt, deine geistliche Nahrung. Und eben nicht irgendwo anders hin, oder? Manchmal vergisst man das. Und dann denkt man, ja, man könnte da noch Zehnten und da, oder? Ich habe das auch nicht immer ganz präsent, oder? Und plötzlich kommt das wieder, wo der Zehnte hingehört und wo die Opfergaben hingehören, oder? Das heißt, das Fleisch ist geschlachtet im Haus, nicht draußen. Im Haus. Wo ist das Haus? Wo ist dein Haus? Fernsehprogramm Sonntagmorgen. Evangelische Versammlung. Nein, hier, oder? Das heißt mit anderen Worten, Sprüche 9, 1 bis 2, ihr kennt alle diese Verse, die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre 7 Säulen ausgehauen, sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, ihren Wein gemischt, auch ihren Tisch gedeckt. ohne den Zehnten gab es und gibt es kein Fleisch zu verteilen. Damals war es das Fleisch, das du mit diesen Zähnen beißen konntest. Heute hast du ein anderes Fleisch. So, und jetzt kommen wir zum letzten E des Pfeilers. Jachin, wie wir vorhin gesehen haben, da gibt es ja diese zwei Namen, dieser Jachin heißt der eine. Das heißt auch etablieren. Etablieren meint Stabilität und Festigkeit zu bauen. Das grundlegende Element darin ist Verständnis in der New King James Version. In der CSV-Übersetzung von Elbersfelder, da heißt es Einsicht, dieses Verständnis und Einsicht. Aber es sind nicht unbedingt genau die gleichen Dinge, siehst du später. In Sprüche Kapitel 3, Vers 19 und 20, da heißt es, der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet und durch Einsicht die Himmel festgestellt. Oder eben dann durch Verständnis. Aber nach New King James Version heißt es durch Einsicht. Durch seine Erkenntnis sind die Tiefen hervorgebrochen und die Wolken träuferten Tau herab. In den Sprüchen 24, 3 und 4, da heißt es, durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand wird es befestigt. Also du brauchst diese zwei Dinge. Das muss ja nicht nur gebaut werden, sondern auch befestigt werden. Und durch die Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbarem und lieblichem Gut. So, wer ist das Haus Gottes? Das Haus Gottes, bis in erster Linie mal, sein Leib. Das bist du. Das ist die Versammlung. Die Hausversammlung. Dann ist es die Stadtversammlung. Das heißt, jetzt muss ja dieses Haus gefüllt werden. Nicht mit Ikonien, nicht mit Gold, das an den Wänden hängt und Bildern, sondern du musst gefüllt werden. Mit Kostbarkeiten. Das heißt, durch die Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbarem und lieblichem Gut. Das ist dein Herz, das sind die Kammern. Die Herzenskammern. Ja, siehst du wieder das Gleichnis vom Sämann, das braucht Verständnis des Wortes. Denn ohne dieses Verständnis ist der gute Grund, der zur Fruchtbarkeit führt, leer. Der funktioniert nicht. Sieh auch die Lehre Shama und Echad, die Herrlichkeit Gottes. Darin siehst du wieder klar, dass Hebräisch Shama heißt, höre, verstehe und tue es. Im Alten Testament wurden die Ohren der Priester mit Blut und Öl gesalbt, um zu hören. So, das ist ganz wichtig auch für uns hier. Was wurde mit dem Ohr gemacht? Es wurde gesalbt. Mit zwei Dingen. Öl und Blut. Um die Ohren aufzutun. Der Sklave, der Leibeigene, der sein Leben freiwillig hingeben wollte, wurde mit einem Nagel am Ohr durchbohrt. Als Symbol dafür, dass er seinen Meister versteht und tut, was er ihm befiehlt. Das heißt, er hat sein Ohr an den Türpfosten gehalten und dann hat man das mit einem Nagel durchschlagen, durchbohrt. Es war eine freiwillige Aktion. Gibst du dein Ohr hin, um durchbohrt zu werden von Jesus? In Markus Kapitel 7, Vers 32 bis 37, da heißt es, und sie bringen einen Tauben zu ihm, zu Jesus, der auch schwer redete, also der war taub und konnte nicht sprechen, und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge weg, für sich allein, und legte seine Finger in seine Ohren, und er spie und rührte seine Zunge an. Und zum Himmel aufblickend seufzte er und spricht zu ihm, Ephata, das ist, werde aufgetan oder schließe dich auf. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Das heißt, sein Geplapper kam zu einem Ende. Er redete richtig. Und er gebot ihnen der Menge, dass sie es niemandem sagen sollten. Je mehr er es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie es übermäßig kund. Und sie waren überaus erstaunt und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Jesus legte seine Finger zuerst mal in seine Ohren und er spie und rührte seine Zunge an und betete, dass er aufgetan wurde. Die Öffnung seiner Ohren korrigierte seinen Sprachfehler. Wenn du zu verstehen beginnst, wird dein Sprachhemmnis gelöst und die rechte Frequenz wird aus dir zu hören sein. viele Menschen sind instabil, weil sie kein tiefes Verständnis oder tieferes Verständnis haben. Sie wurzeln sich immer wieder erneut aus. Sie reißen sich selber aus. Die Wurzeln können nie den Grund fassen. Sie ziehen vielleicht von Kirche zu Kirche anstelle von Sieg zu Sieg. Oder von Stadt zu Stadt. Oder von Land zu Land. Oder von Frau zu Frau. Oder von Mann zu Mann. Oder von Beruf zu Beruf. Aber nie zum Sieg. Das heißt, sie ziehen äußerlich, aber nicht innerlich. Durch die andauernde Bewegung und Unruhe können sich ihre Wurzeln nicht entwickeln und es gibt somit auch keine Früchte. Das ist das Resultat. Du kannst nicht für Früchte beten, wenn du keine Wurzeln hast. Sieh mal Psalm 1, der Baum gepflanzt am Wasserbächen. Um ein Haus zu bauen, braucht es Stabilität in verschiedenen Gebieten. Beachte es, sind auch wieder vier. Es sind vier Gebiete, die da kommen. Aber ich sage nochmals, was wir brauchen, ist Struktur, Kultur, Stabilität. Das heißt, wir brauchen uns selber in einem Innenhof zu finden. Wir müssen da drin stehen, drin leben, drin gehen, im Geist zu wandeln, im Geist zu leben. Dieses Peripateo oder Orthopateo hat eine ganz bestimmte Art und Weise zu leben. Das ist nicht eine geistliche Sache, die sich nur in deinem Kopf abspielt, sondern das ist eine Geist-Leib-Seelsache oder Geist-Seele-Leib-Sache. Jetzt kommen wir zu diesen Stabilitäten. Ich habe gesagt, das sind vier. Wir haben die Stabilität im Glauben, dann haben wir die Stabilität in der Lehre, dann haben wir die Stabilität in der gegenwärtigen Wahrheit, die sich zusammensetzt aus der Vergangenen und der jetzigen. Dann haben wir die Stabilität in der Liebe. Jetzt pass mal gut auf, das sind vier. Du kannst nicht das eine nehmen und die anderen drei weglassen. Betrachten wir zuerst mal die Stabilität, die erste der Säulen, die Stabilität im Glauben. Das heißt beharrliches Vertrauen in ihn. Wer ist ihn? Jesus. Im Angesicht von Prüfungen und Drangsalen, wenn es dir immer gut und leicht von der Hand läuft, kannst du keine Stabilität gründen. Die Stabilität im Glauben kommt durch Drangsal. Ich lese das mal vor hier. Kolosser 2, Vers 7. Gewurzelt und auferbaut in ihm, Jesus, ne? Und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend darin mit Danksagung. 1. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 2 und 5. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und zu trösten hinsichtlich eures Glaubens. Damit niemand wankend werde in diesen Drangsalen. Siehst du, Erastus? Da waren Drangsale da. Leiden. Denn ihr selbst wisst, dass wir dazu gesetzt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir Drangsale haben würden. Wie es auch geschehen ist und ihr wisst. Darum habe ich ihn auch, da ich es nicht länger aushalten konnte, gesandt, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Also da zittert der Paulus, siehst du? Der wollte wissen, dass das nicht geraubt wurde, was da gepflanzt und bewässert war. Stabilität im Glauben, festige den Glauben. 1. Thessaloniker, Kapitel 3, Vers 10. Da sagt er oder schreibt er, indem wir Tag und Nacht über die Maßen flehen, dass wir euer Angesicht sehen und vollenden mögen, was an euren Glauben noch mangelt. Stabilität, Festigkeit im Glauben. Römer, Kapitel 1, Vers 11 und 12. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Also da war etwas, das befestigt werden musste. Das ist aber, um mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte. Und jetzt kommt etwas ganz Wunderbares hier. Da schreibt er, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist. Halleluja. Überlegt ihr das mal. Ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Jakobus 1, 6. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Da geht es darum, um deine Gebetserhöhung zu bekommen. Also das mal so viel, vielleicht sicher nicht abschließend, aber einfach mal, um einen Input zu geben über die Festigkeit, die Stabilität, die Kultur des Glaubens. Dann kommen wir zu Punkt 2, die Stabilität der Lehre. Hebräer Kapitel 13, Vers 9. Lasst euch nicht fortreißen durch mancherlei und fremde Lehren. Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt wird. Nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die darin wandelten. Also durch was wirst du befestigt? Durch die Gnade. Kannst du aber nur, wenn du an der Gnade angeschlossen bist. Epheser Kapitel 4, Vers 12 bis 14. Zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses, der Fülle des Christus. Da redet er nicht vom erwachsenen Mann, von dir und mir, sondern vom erwachsenen Mann des Christus. Das heißt, manchmal, je erwachsener du wirst, desto schwieriger wird es überhaupt, den Christus zu formen. Warum? Weil jetzt ist dein Innenhof so komplett, oder? Jetzt kommt da nichts mehr rein. Das heißt, mit anderen Worten, Christus wird geformt in der Fülle oder im Maß des vollen Wuchses. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listiger, sondern im Irrtum. Das geht dann ja auch wieder weiter in diese kaputtige Denkweise, in den Denksinn, den wir falsch haben, der umgewandelt wird. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 2, ihr wisst, dass ihr, als ihr von den Nationen wart, zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurdet, wie ihr irgend geleitet wurdet. Also das heißt, ihr seid da rausgekommen, jetzt geht es darum zur Einheit des Glaubens in Christus. Das ist die Stabilität der Lehre. Dann geht es um die Stabilität der gegenwärtigen Wahrheit. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 12, da sagt Petrus, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Also da geht es nicht um neue Dinge, sondern da geht es darum, die Dinge, die ihr bereits wisst, in der gegenwärtigen Wahrheit zu festigen, damit ihr darin befestigt seid. Dann kommt die Stabilität der Liebe. Epheser, Kapitel 3, Vers 17 bis 19. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr völlig zu erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe sei, und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Da vielleicht noch eine Ergänzung zum Vers 17. Indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Eigentlich heißt das im aktiven Bereich, indem ihr tiefe Wurzeln in die Liebe hineintreibt. Du kannst dich nicht gründen lassen, sondern du musst dich gründen. Das würde dann das heißen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr tiefe Wurzeln in die Liebe hineintreibt. Gut, dann gehen wir weiter zu Kolosser, Kapitel 3, Vers 14. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Also da gibt es ein Band der Vollkommenheit, das ist das Band der Liebe. Johannes, Kapitel 4, Vers 18. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Also da kannst du den Maßstab nehmen. Wo stehe ich? Dann kommen wir zum letzten Buchstaben dieses Pfeilers, das R, Rechenschaft. Galater Kapitel 2, Vers 8 und 10, da heißt es, denn der, der in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nation gewirkt. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen. Nur dass wir der Armen gedenken sollten, was ich mich auch zu tun befleißigt habe. Das heißt, jetzt redet er von der Rechenschaft. Wer waren seine Rechenschaftsträger? Wo gab Paulus Rechenschaft? Hör mal. Er sagt, und als sie die Gaben erkannten, die mir gegeben ist, wer denn? Wer hat die Gaben erkannt? Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden. Mir und Barnabas, die Rechte der Gemeinschaft. Da siehst du die Rechenschaftspartner von Paulus. So, jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Bauprogramm hier, dass wir sehen, wie so ein Gebäude wächst oder zusammengeführt wird. Ich fange mal an mit den Säulen, das sind die Symbole für die Rechenschaft und die Unterstützung. Die Säulen stehen auf dem Fundament, das ist klar. Du kannst eine Säule nicht hier in den Sand setzen, die trägt dann keine Last. Da siehst du, wenn gebaut wird, wenn Lastenträger kommen von Hochbauten, oder, dann wird diese Säulenverankerung immer im Fundament sein. Säulen tragen Lasten, zum Beispiel das Dach eines Gebäudes, sie tragen Stockwerke. Das Fundament ist der Christus. Der Gesalbte, der Messias, die Säulen sind in Christus verwurzelt. Das ist ganz wichtig. Das Dach ist die bedeckende und beschirmende Konstruktion, dass das Gebäude abschließt. Unsere Bedeckung ist Christus. Er ist das Wort oder der Logos. Das heißt mit anderen Worten, die Pfeiler decken dich mit dem Wort Gottes ein. Die tragen das Wort Gottes. Was sind jetzt diese Pfeiler? Das Haus Gottes braucht Glieder, die tief im Wort gewurzelt sind, um mit dem Wort zu bedecken und zu beschützen. Pfeiler im Haus Gottes sind im Worte gewurzelt und sie bedecken mit dem Wort. Pfeiler sind die weisen Männer im Hause Gottes. Ohne diese weisen Männer wird das Haus in Torheit gebaut. Pfeiler werden aus dem Fels gehauen. Sie kommen aus Christus und können somit auch die Struktur tragen. Du siehst übrigens im Wort zum Montag, siehst du den Unterschied zwischen einer Salzsäule, das ist auch ein Pfeiler, das ist auch eine Säule, und der richtigen Säule. Und du siehst, was dazu führt. Es gibt zwei Blickrichtungen, die eine geht nach vorne und die andere zurück. Die eine ist eine tragende Säule und die andere ist eine Salzsäule. Also die Pfeiler werden aus dem Felsen gehauen, sie kommen aus Christus und können somit auch die Struktur tragen. Pfeiler haben die Fähigkeit, alleine zu stehen. Die lehnen sich nicht an. Du siehst manchmal im Wald zwei geknickte Bäume. Die sind beide geknickt, aber die fallen nicht um. Warum? Weil sie sich gegenseitig stützen. Bis der Wind von der anderen Seite kommt, dann fallen beide miteinander, oder? Eine Säule nicht, die steht. Die steht alleine. Heutzutage sind die Pfeiler zu Ornamenten geworden. Sie sind hohl. Und nicht aus dem Fels Christus, sie verdunkeln die Sicht. Das heißt, du siehst das schön Geschmückte da, nicht? Aber nicht die inwendige, ich sage jetzt mal Beton-Eisenstruktur oder dem Fels gehauene früher, nicht? Also viel Volk ist zugedeckt mit Unterhaltung, sozialen Wohltätigkeitsaktionen, guten Taten und Programmen und nicht mit dem Wort Gottes. Das sind die Ornamente. Diese Art von Gebäude hat keinen Bestand über mehrere Generationen. Wir kommen jetzt, nachdem wir die Säulen als Symbole für Rechenschaft und Unterstützung angeschaut haben, zu Punkt 2, Säulen tragen den Vorhang. Der Vorhang hat eine eingewobene Stickerei, oder eben eingewobenes, das sind Cherubime und die wurden durch die Pfeiler getragen. Cherubime sind das Symbol der Leiterschaft. Also da ist eine neue Offenbarung drin. Schau das mal so an, der Vorhang hatte eingewobene Cherubime und wurde durch die Pfeiler getragen. Cherubime sind das Symbol der Leiterschaft. 2. Mose Kapitel 26 Vers 31 bis 35 und du sollst einen Vorhang machen aus blau und rotem Purpur und Karmesin und gezwirntem Bisus. In Kunstwebearbeit soll man ihn machen mit Cherubim. Und hänge ihn auf an 4 Säulen aus Akazienholz, überzogen mit Gold, ihre Haken aus Gold, auf 4 Füßen aus Silber. Also eine ganz interessante Konstruktion hier. Holz, Gold und Silber an den Füßen. Und hänge den Vorhang auf unter die Klammern und bring dorthin innerhalb des Vorhangs die Lade des Zeugnisses. Und der Vorhang soll euch eine Scheidung machen zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Und lege den Deckel auf die Lade des Zeugnisses im Allerheiligsten. Und stelle den Tisch außerhalb des Vorhangs auf und den Leuchter dem Tisch gegenüber an die Seite der Wohnung nach Süden. Und den Tisch sollst du an die Nordseite setzen. Das heißt mit anderen Worten, Führer brauchen Unterstützung. Für viele ist das immer noch ein Geheimnis verborgen im Allerheiligsten. Also nicht im Heiligtum, im Allerheiligsten. Gott, siehst du das? Obwohl Gott die Leiterschaft versorgt, brauchen sie auch menschliche Hilfe und Unterstützung. Apostelgeschichte, Kapitel 4, 23 bis 35, da siehst du, als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den ihren und berichteten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast, warum toben die Nationen und sondern eitelst die Völker. Die Könige der Erde traten auf und die Obersten versammelten sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deine heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab, und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner unter ihnen bedürftig, denn so viele Besitzer von Feldern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften. Und legten ihn zu den Füßen der Apostel nieder. Es wurde aber jedem ausgeteilt, so wie einer irgend Bedarf hatte. Also hier siehst du typisch die zwei Aktionen. Was eigentlich aus Menschenhand dann getan wurde, natürlich durch den Heiligen Geist inspiriert, aber die Hilfe kam sowohl von oben, also von Jeru und auch von Schalem. Das heißt, von der Höhe und von der Breite. Das heißt, ohne die Hände der Diener, ohne der sogenannten Stützen oder diesen Säulen, die diese Vorhänge mit dem Cherub tragen, ist die Trennung nicht da. Es gibt kein Heiligtum, es gibt kein Allerheiligstes. Die Kirche des 21. Jahrhunderts hat sich aus der Kirche des 1. Jahrhunderts entwickelt. Also das ist unsere Abstammung. Die Leiter brauchen Unterstützung, siehe dazu auch die Lehre von Lohnprinzip. Sieh auch die Details der Konstruktion mit David und Amasai und die Männer mit loyalen Herzen und so weiter. Also David alleine konnte ja nicht König sein und David sein. Der brauchte Unterstützung. Siehst du auch in Adulam. Sieh auch Aaron und Hur und die Hilfe für Moses. Am Ende profitierte das Volk davon. Das waren die Nutznießer. Der Priester Jojodas und die Unterstützung Joas. Wenn die Leiter unterstützt werden, so wird damit die Vision getragen und die Leute werden dadurch ermutigt, gesegnet und gehalten. Eine starke Leiterschaft trägt die Leute durch das Rema, das Wort in der Zeit oder das Zeitwort. Das ist, dass das Dach, deine Deckung, auch wiederum das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes muss getragen werden durch die Säule. Siehe dazu auch die Lehre von Bischof Prick. Das heißt mit anderen Worten, dass all diese Konstruktionsteile vom Alten Testament, die uns gegeben worden sind, in dem Vorschatten, da hat ja Gott dem Moses gesagt, tu alles genau nach dem, was du siehst. Ja, was hat er dann gesehen?
Christus.
Hat den Christus gesehen. Und dementsprechend, wie dieses Haus konstruiert, gebaut ist, wie dieses funktioniert, hat er es umgesetzt in Symbole. Der konnte ja nicht im Geist bauen, ein geistliches Gebilde, konnte ja niemand sehen, oder? Also hat er das gebaut, in dem Zusammenhang, in dem Wirkungskreis des Geistes, was er gesehen hat, was sein wird. Das, was war, was sein wird, hat er zwischendurch sichtbar gemacht, in Symbolen. Und das ist das, wovon wir reden heute. Amen.